Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Die nächste Folge vom Adler Mannheim Podcast ist fertig. Unsere Mannschaft weilt ja derzeit noch in Kitzbühel zum Trainingslager und Testspielen für die neue Saison in der DEL. Damit ihr trotzdem nicht verpasst, was dort so los ist, seid ihr ganz nah dran. Dank Anti und Ulle, die alles für uns analysieren. Das erste Testspiel der neuen Saison gegen Iserlohn haben unsere Adler mit 1:3 verloren. Für uns natürlich die wichtigste Frage, wie viel Bedeutung darf man dem zumessen? Unser Kader ist ja zu großen Teilen ganz frisch zusammengestellt, inklusive Trainerteam. Dann sprechen wir natürlich ganz generell über Trainingslager und deren Effekte auf eine Mannschaft. Und wir blicken noch gemeinsam in die aktuellen Schlagzeilen der Eishockeywelt. Viel Spaß beim Zuhören mit Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Die Vorbereitung hat begonnen, Anti, beziehungsweise läuft auf Hochtouren und es gibt bei dem ein oder anderen Turnier sogar schon Pokale zu gewinnen. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Pokal, den es in der Vorbereitung zu gewinnen gibt, ist nicht ganz so wichtig und dementsprechend sind die Ergebnisse auch noch nicht so wichtig, sondern es ist der Prozess, die Entwicklung, die im Vordergrund steht. Ein Spiel gespielt, eine Niederlage, wie schätzen wir das ein im Trainingslager bei sommerlichen fast 33 Grad Außentemperaturen?
Ja, es ist natürlich interessant, wenn du mit Badeschlappen in die Eishalle gehst und vielleicht sogar mit kurzen Hosen und wirklich mit einem ganz, ganz dünnen T-Shirt. Ja, das ist natürlich eine Geschichte. Du spielst gegen Iserlohn, einen Liga-Konkurrenten. Du weißt gar nicht, wie die trainiert haben, ob die jetzt harte Trainingseinheiten gerade hinter sich hatten. Also es ist ja nicht abgestimmt auf einen Spieltag, die Trainingseinheiten, weil die Spieltage ja, wie du es gesagt hast, von daher nur wichtig sind, dass man bestimmte Sachen testen kann und das Ergebnis nicht im Vordergrund steht, sondern der Prozess. Natürlich will man gewinnen, das ist überhaupt keine Frage. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass der Prozess im Vordergrund steht. Deswegen finde ich, dass ein Auftakt, ein 1:3 gegen Iserlohn überhaupt nichts aussagt, außer Erkenntnisse für das Trainerteam.
Definitiv. Und wenn ich mich zurück erinnere an meine Zeit, eine Fahrt ins Trainingslager, wenn du weißt, ich fahre nach Kitzbühel. Natürlich weiß ich, auf dem Plan stehen zwei Vorbereitungsspiele, aber du hast natürlich auch Team-Events. So ein Team muss sich finden, so ein Team wächst zusammen und das ist dann natürlich auch die erste größere Auswärtsfahrt. Ein paar Übernachtungen dabei, es sind ein paar Side-Events, sprich gemeinsames Abendessen, Teambuildingsmaßnahmen und das ist wirklich das, was im Vordergrund steht. Natürlich will man gewinnen, man ist da, um Eishockey zu spielen. Es geht um Eishockey, keine Frage. Aber für mich ist das so ein bisschen, wenn ich einen 100-Meter-Sprint betrachte, Anti, würde ich sagen, die Mannschaft macht sich gerade erst mal die Schuhe zu. Also die stehen noch nicht mal am Startblock. Da sind noch keine Zuschauer da und da ist auch noch keiner da, der Ready, Set, Go schreien könnte, sondern man ist wirklich jetzt erstmal in der Aufwärmphase, in der Vorbereitung. Und man wundert sich sicherlich auch über die ein oder andere Reihenzusammenstellung. Die Coaches müssen sich zurechtfinden, auf die Mannschaft einspielen hinter der Bande. Die Jungs müssen dann auch erstmal reagieren. Was gibt der neue Coach eigentlich beim Spiel für Anweisungen? Ist er ruhig? Lässt er die Co-Trainer sprechen? Ist der Cheftrainer derjenige, der viel mitwirkt, agiert auf der Bande oder hinter der Bande? Das sind alles so Prozesse, wo sich die Mannschaft jetzt findet, jetzt zusammenwächst. Da erinnere ich mich gern an 2007 zurück, eine komplett neue Adlermannschaft, aber auch nach der Meisterschaft 2015, wo Jeff Ward gegangen ist, die Mannschaft fast komplett gleich geblieben ist und auf einmal steht Greg Ireland hinter dir. Das waren Prozesse aus der Vorsaison, die funktioniert haben und auf einmal hast du jemand, der ganz andere Anweisungen gibt und sowas muss sich jetzt einfach finden, zusammenwachsen und das ist ein spannender Prozess.
Ja, genau, man muss eben ganz genau als Team, aber auch als komplettes großes Team sich finden. Eben das große Team sind dann auch die Trainer mit dabei und die ganzen feinen Abstimmungen. Es ist auch interessant, also normalerweise in der DEL-Saison ist es meistens so, du hast am Freitag, Sonntag Spiel, montags hast du meistens frei, dann Dienstag, Mittwoch wird relativ hart gearbeitet. Am Donnerstag ist dann schon eher so der Fokus wiederum, was die man bespricht da so gern von Belastungssteuerung. Die Belastungssteuerung muss dann natürlich auch greifen und dass du am Donnerstag natürlich mehr taktisch trainierst, nicht mehr so hart trainierst, bisschen regenerativer trainierst und am Freitag dann der volle Fokus auf das Spiel, sprich du hast also am Freitagmorgen noch ein Anschwitzen, Morgentraining und dann geht's abends zum Spiel. Im Trainingslager ist es ja ganz anders. Du hast deine Trainingseinheiten, Belastungssteuerung spielt gar keine große Rolle, auch im Hinblick auf das Spiel. Also angenommen, es ist so, Mannschaft A, die Adler, und Mannschaft R, die Roosters. Die Roosters haben jetzt, sagen wir mal, einen Tag frei gehabt zwischendurch, dann eine lockerere Trainingseinheit gehabt und dann das Spiel. Und die Adler haben möglicherweise den Reisetag gehabt mit einem anschließenden Abendtraining und vorher hart trainiert. Also die Mannschaften sind von der Belastung her wo ganz anders. Ganz selten, dass die sich treffen, was die Belastung angeht und sagen, beide sind jetzt genau gleich belastet, so wie es im DEL-Alltag ist. Sprich, deswegen kannst du über so ein Spiel sehr, sehr wenig sagen. Aber was der Trainer an Erkenntnisse gewinnen kann, das ist natürlich genau das. Wer setzt die taktischen Anweisungen um? Wer bringt Geschwindigkeit in diese Situation, in der ich Geschwindigkeit sehen will? Wer bringt Intensität rein? Und welche vor allem Verteidigerpärchen passen gut zusammen im Training? Du hast es angesprochen, Training ist ja was ganz anderes als das Spiel dann an sich. Und welche Verteidigerpärchen setzen zum Beispiel den Aufbau hinten raus schnell um und so weiter? Wo kann man noch Feinabstimmungen finden? Und deswegen ist es eher eine Geschichte, die am allermeisten den Trainern Erkenntnisse liefert und dann erst in zweiter Linie der Mannschaft die Zeit gibt, sich zusammenzufinden, weil der Trainer ist der, der die Stellschrauben dreht.
So, und wenn wir von Stellschrauben sprechen und du auch davon sprichst, ja, die Sachen in der richtigen Zeit umzusetzen, wechseln wir mal ganz kurz in die NHL. Da gab es jetzt, heute Morgen habe ich es gelesen, eine Nachricht, Jonathan Toews, der Mannschaftskapitän der Chicago Blackhawks, super Wegbegleiter, Weggefährte von Patrick Kane, der letztes Jahr nach New York getradet wurde, hat einen Post abgesetzt auf den sozialen Netzwerken. Er beendet nicht seine Karriere, aber er nimmt sich eine Auszeit vom Spiel. Er liebt das Spiel, er will auch wieder zurückkommen, aber er zieht sich erstmal eine Weile zurück. Jetzt hat man natürlich überhaupt keine Informationen, was da los ist, familiär, vielleicht körperlich bedingt auch, Verletzung, Belastung etc. Da bin ich mal gespannt. Es gab ja schon mehrere Sportler, die mal eine Auszeit genommen haben. Ein Mario Lemieux, ein Michael Jordan. Die sind dann alle wieder zurückgekommen.
Ein Christian Ehrhoff.
Oh ja, genau, absolut richtig. 5 Jahre hat er eine Pause gemacht und kehrt jetzt wieder zurück. So eine Nachricht, das ist immer was, wo du denkst, Mensch, einer der ganz, ganz Großen, der einige Stanley Cups gewonnen hat mit den Blackhawks und er macht jetzt einfach mal ein bisschen Pause. Hast du mehr gelesen darüber, Anti? Hast du Kontakte nach Chicago? Mit wem hast du gesprochen? Hast du, natürlich, du arbeitest beim Radio, hast du bei der Presse angerufen, den Pressesprecher?
Also, Fakt ist wohl tatsächlich, dass er eine Pause machen muss, weil er wirklich sein ganzes Leben bisher dem Eishockey gewidmet hat. Ich will gar nicht sagen geopfert, weil er hat sehr, sehr viel zurückbekommen. Du hast angesprochen, er hat 3 Stanley Cups gewonnen, 2-mal Juniorenweltmeister gewesen, 1-mal Herrenweltmeister, 2-mal olympisches Gold, dann World Cup of Hockey gewonnen, also wirklich alles gewonnen, individuelle Trophäen hat er gewonnen. Also er ist wirklich einer, du hast gesagt, einer der ganz Großen dieses Sports. Und deswegen ist es, glaube ich, dass du irgendwann einen Punkt triffst mit 35, wo du tatsächlich über Karriereende nachdenkst und auch irgendwo sagst, boah, ich kann nicht mehr, aber vielleicht auch noch nicht Karriere beenden. Also ich glaube, er ist in einem Punkt, möglicherweise auch privat, wo er Entscheidungen treffen muss und dann, wo du einfach sagst, ich brauche eine Pause, kann momentan diese Belastung, die ich immer habe, ich habe im Sommer 2 Monate frei, ansonsten Chicago hat ja lange Zeit auch immer sehr lange auch gespielt, bis in den Juni rein, also sonst gewinnst du keine 3 Stanley Cups und ja, dann musst du einfach auch irgendwie mehr Zeit haben, um den Kopf frei zu bekommen, um deine Weichen auch oder um die Weichen für deine Zukunft auch zu stellen und ich glaube, das ist so dieser Prozess, dass momentan der Sommer einfach nicht mehr reicht, um Reset zu drücken und sich klar zu werden, was will ich machen, wie soll meine restliche Karriere noch aussehen, weil besonders lang ist sie bei Jonathan Toews natürlich nicht, er ist 35 Jahre alt, also er ist, sagen wir es mal, im Spätherbst seiner Karriere, das muss man ganz klar sagen.
Wo du jetzt gerade aufgezählt hast, was der Junge alles gewonnen hat. Ich hoffe nicht, dass es der Nacken ist, der Schmerz, weil er sich regelmäßig die ganzen Medaillen umhängt, die er alle zu Hause hängen hat. Aber du sprichst es an. Wir haben in den vergangenen Folgen auch mal über einen kurzen Sommer gesprochen für die Jungs, die Weltmeisterschaft jetzt in Tampere gespielt haben. Und ich habe selber gemerkt, desto älter du wirst, du brauchst einfach mehr Regenerationszeit. Das ist Fakt. Du brauchst mehr Schlaf, du brauchst auch mehr Abstand, vor allem mental, dann mal im Sommer von der Eishalle vom Spiel weg. Und man sagt ja nicht umsonst, dass der Körper braucht 3 Wochen, bis er regeneriert und dann fängt der Kopf erst an. Also wenn du dich körperlich nach 3 Wochen erholt fühlst, dann ist der Kopf erstmal dran und sagt, okay, jetzt beginne ich. Und wenn du es ansprichst und sagst, okay, der hat ewig bis ins Finale reingespielt oder immer lange Jahre gehabt und dann nur einen kurzen Sommer und dann buckelst du wieder 80 Spiele runter, dann wird dein bester Kumpel weggetradet nach New York. Und wie du sagst, es sind Weichen, die dann gestellt werden müssen, auch fürs Leben, für die Zukunft. Aber ich glaube, in Chicago bedauert man das sehr, aber ist den Leuten da Angst und Bange? Ich meine, da wurde ja jetzt kürzlich erst ein Connor Bedard an erster Stelle gezogen. Oder ist da diese Euphorie riesengroß? Ist der Junge denn dann so, dass er sagt, ich hätte den gerne noch an meiner Seite, von dem kann ich ja auch unglaublich viel lernen? Ich denke schon, dass das gut zusammengepasst hätte.
Also Bedard hätte sicher sehr profitiert. Jonathan Toews, musst du vorstellen, war mit Anfang 20 Kapitän der Chicago Blackhawks, hat nirgendwo anders gespielt als bei den Chicago Blackhawks und hat der Mannschaft immer sehr, sehr viel gegeben, hat auch jüngere Spieler immer besser gemacht. Dominic Cahoon hat er auch in Chicago eine kurze Zeit gespielt und hat gesagt, das ist unfassbar, was für ein Typ Jonathan Toews ist, der einfach so von seinen Führungsqualitäten integriert und einfach auch mit gutem Beispiel vorangeht. Also ein Bedard hätte da sehr, sehr davon profitiert. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben es auch schon öfter mal in diesem Podcast darüber gehabt, es geht nicht darum, ob einer ein guter Spieler ist oder nicht, aber die haben oftmals, ja, sind viele in deren Schatten. Du kommst an diesen Jungs gar nicht vorbei, an diesen Riesennamen und diesen Riesengrößen im Eishockey. Und dann sitzen vielleicht ein paar Jungs in der Kabine, die sich den Raum nicht nehmen konnten, weil eben ein Jonathan Toews oder ein Patrick Kane eben in der Mannschaft waren, die so viel Raum einnehmen, zu Recht auch. Und dann verschieben sich da natürlich dann auch dann bestimmte Sachen in der Kabine. Die Statik ist ganz anders im Mannschaftsaufbau. Und von daher können vielleicht andere jetzt in Führungsrollen schlüpfen, beziehungsweise andere dann auch mehr Raum einnehmen, mehr Verantwortung übernehmen. Also das kann auch für eine Mannschaft, die sich natürlich auch im Neuaufbau befindet, muss man ja auch ganz klar sagen, Chicago Blackhawks hätte ja nicht den ersten Pick gehabt, wenn sie eine Top-Saison gespielt hätten. Also von daher, ja, ist es einfach so, dass ich glaube, so ein Neuanfang, sowas hat auch immer was Gutes.
Definitiv, da gebe ich dir absolut recht. Und wenn ich dir zuhöre und du von den Chicago Blackhawks sprichst, dann sehe ich immer den kleinen Christoph Ullmann, so mit 11, 12, 13 Jahren, der früher mit einer Blackhawks-Cappy durch Waldkraiburg gelaufen ist, weil ich einfach das Logo so geil fand. Und das ist schon absolut richtig, wie du sagst. Es gibt Leute, die einfach auch von den Führungspositionen innerhalb einer Kabine oder innerhalb einer Mannschaft gewissen Raum einnehmen. Absolut zu Recht auch mit der Historie, mit der Verbundenheit und Identifikation, und wir werden das beobachten. Also man wird sowieso nicht drum rumkommen, über die Blackhawks zu lesen, Videos zu sehen, aufgrund von Connor Bedard, und mal gucken, wie viel Raum der Junge dann sich da nehmen kann, um seinen hell leuchtenden Stern auch wirklich da durch die Stadt und über die Eisflächen der nordamerikanischen Eishockey-Liga zu tragen. Gehen wir mal wieder den Schwenk zurück in die DEL-Vorbereitung. Jetzt haben wir gesagt, Jonathan Toews nimmt sich eine Auszeit. Es gab eine Mannschaft in der Liga, Anti, die nimmt sich keine Auszeit, aber die hat den Bus wieder eingeladen und hat gesagt, nicht mit uns, wir fahren nach Hause.
Ja, es ist ein seltsamer Vorgang, beziehungsweise seltsam will ich gar nicht sagen, ich will es gar nicht bewerten großartig, aber zumindest ungewöhnlich, um das mal so zu sagen. Du bist in der Schweiz im Trainingslager, spielst dort, verlierst 2-7 gegen eine Schweizer Mannschaft, Ajoe, und dann auf einmal
War das der Name der Schweizer Mannschaft oder hast du gesagt, verloren 2-7? Ajo.
Ajo, ey. Genau. Ajo, so ist es halt in der Vorbereitung. Genau. Und dann, naja, du verlierst dort und dann ja, fährst du plötzlich zurück, brichst das Trainingslager ab, weil du sagst, die Bedingungen sind nicht gut gewesen für ein Trainingslager. Und da spricht man davon, oder man weiß also, in diesen Unterkünften, Sechserzimmer, Achterzimmer teilweise, ist natürlich jetzt von einer Komfortzone hat man sich zumindest mal ein bisschen rausbewegt, sagen wir es mal so. Normalerweise hat man ja in den Mannschaftshotels, wo man untergebracht ist, Zweierzimmer und da Achterzimmer, Sechserzimmer, kann ich mir vorstellen, ist nicht ganz einfach, aber der Veranstalter sagt, das haben die Frankfurter gewusst und entsprechend finden die das seltsam. Die Frankfurter sagen, nee, die Bedingungen hier waren nicht gut. Wer jetzt recht hat, weiß man nicht. Fakt ist, dass Frankfurt gesagt hat, wir ziehen ab, wir trainieren wieder zu Hause lieber. Da sind wir besser dran. Aber sagen wir es mal so, Christoph, einen Zimmergenossen zu haben, der schnarcht oder ganz andere, sagen wir mal, einen ganz anderen Rhythmus hat als du, ist natürlich schon mal schwierig. Aber wenn du zu sechst im Zimmer bist oder zu acht, das ist ja schon so, das sind ja schon so Jungschar-Freizeiten.
Ja, das ist, es klingt so ein bisschen nach Hostel oder Jugendherberge, ne? Ja. Aber das sind natürlich, gebe ich ja absolut recht, keine Bedingungen, die du von der Profimannschaft gewöhnt bist. Die Belastung ist hoch, natürlich will man zusammenwachsen, aber als Teambuilding stelle ich mir auch was anderes vor, als zu sechs oder zu acht im Zimmer zu liegen, bis da abends dann mal Ruhe einkehrt, oder ich denke mal dran, morgens, wenn die Jungs aufstehen, jeder sich die Zähne putzen will, mal kurz ins Bad muss, sind es natürlich Bedingungen, die du so nicht haben willst. Und ich habe da aber kurz drüber nachgedacht. Wir haben uns da im Vorfeld gerade kurz auch schon drüber unterhalten. Und das ist aber auch ein Move oder eine Aktion von einer Organisation oder von einer Mannschaft. Vielleicht sind da sogar die Mannschaftskapitäne, der Mannschaftsrat an die Trainer und an die Vereinsführung herangetreten mit der Bitte, so kann eine Mannschaft ja auch zusammenwachsen, dass man einfach am Anfang mal eine Entscheidung trifft, wo man sagt, da fühlen wir uns nicht wohl. Wir haben das einheitlich entschieden. Wir reisen ab, weil eins kann ich dir gewiss sagen, so eine Entscheidung trifft auch nicht der Trainer oder der Manager alleine, der dann sagt, hey Jungs, ab nach dem Spiel ab mit dem Bus und es geht wieder zurück, sondern das wird diskutiert, das wird besprochen. Und wenn du gemeinschaftlich so eine Entscheidung triffst und dann sagst, okay, dann fahren wir nach Hause, legen zu Hause nochmal lieber eine gute Einheit hin und machen uns ein anderes super Event draus oder auch belastungstechnisch fahren wir nochmal hoch, wenn wir dann wieder daheim sind und gehen zum Beispiel abends lecker essen, ist es auch ein Move, wo du wirklich sagen kannst als Mannschaft, hey, der bringt uns relativ schnell zusammen, weil wir diese Entscheidung einheitlich getroffen haben. Und wir sind uns da sicher, Anti, oder da wirst du mir zustimmen, Eishockey ist ein Sport, wo du Entscheidungen treffen musst und wo du einheitliche und gemeinsame Entscheidungen treffen musst, wenn du zum Erfolg kommen willst, wenn du Erfolg haben willst. Und so eine Entscheidung mal abseits beziehungsweise neben dem Eis, ich finde das gut.
Ja, weil du sprichst Teambuilding an. Teambuilding ist ja oftmals nicht ganz planbar. Ja, mit so einem Schlauchboot so einen Fluss runterzufahren und ein bisschen nass zu werden und Spaß zu haben, ist das eine. Da kommt man sicher zusammen. Aber oftmals sind es auch die Sachen, die dich irgendwie als Team zusammenschweißen lassen, wo du plötzlich Entscheidungen treffen musst oder wo du plötzlich sagen musst, Mensch, wir müssen uns dagegen wehren, so können wir nicht arbeiten und so weiter. Und dann kommt das Team zusammen, entscheidet gemeinsam. Denke ich auch. Also sehe ich ganz genauso wie du, dass du natürlich so außerplanmäßige Teambuilding-Maßnahmen sind natürlich viel, viel besser. Ja? Und das war mit Sicherheit eine außerplanmäßige Teambuilding-Maßnahme, mit der man nicht rechnen konnte, aber wo die Mannschaft schon mal geprüft wird, wie steht sie zusammen, wie findet sie Entscheidungen, wie kommuniziert sie Entscheidungen, wie kommuniziert sie intern. Und das sind ganz, ganz wichtige Möglichkeiten, zumindest zusammenzukommen. Wie weit das dann gewirkt hat, das weiß man natürlich nicht. Aber so kann man es absolut auch sehen, wie du es gesehen hast. Also das Teambuilding ist oftmals nicht planbar, das sage ich.
Weißt du denn, was die Mannschaft der Adler jetzt in Kitzbühel noch für eine Teambuildingsmaßnahme veranstaltet wird? Geht man aufs Wasser? Gibt es einen Grillabend? Geht man auf den Berg? Man hat ja jetzt gestern gegen Iserlohn gespielt und demnächst geht es dann noch am Sonntag gegen Salzburg, Red Bull Salzburg. Was ist zwischendrin geplant? Hast du Infos? Warst du mit der Mannschaft oder mit den Jungs dort im Austausch?
Also ich weiß nur, dass Teambuilding-Maßnahmen geplant sind. Ich habe jetzt gar nicht dezidiert nachgefragt, was ganz genau gemacht wird. Aber klassisch natürlich auch ein Grillabend beziehungsweise so ein Abend, den man dann da zusammen verbringt. Man hat ja genug Zeit. Du hast ja Donnerstag Spiel und Sonntagsspiel, dazwischen Trainingseinheiten. Da wirst du einen Abend natürlich dann auch, wie es im Trainingslager immer ist, als Mannschaft dann rausgehen. Du hast jetzt 10-12 Tage lang wirklich am Stück trainiert und dann gehst du mal raus und nur die Mannschaft zusammen und machst mal eben einen drauf oder machst halt eben irgendwas zusammen. Also das sind so die klassischen Sachen. Aber was dezidiert geplant ist, das weiß ich nicht.
Das ist dann wahrscheinlich wie bei uns in der elitären Podcast-Runde mit Jens Schneider, Antti Suramis und Christoph Ullmann, die seit 3 Jahren läuft und wir uns seit 3 Jahren besprechen, dass wir mal eine Weihnachtsfeier machen oder irgendwo mal auch zusammen hingehen zum Essen und das noch nie stattgefunden hat. Ich hoffe, dass es bei den Adlern besser organisiert ist und stattfindet. Aber jetzt hinsichtlich eine Niederlage, du sprichst es an, 2 Tage frei und dann noch ein Spiel. Wie schätzt du das jetzt ein, dass du wirklich sagst, okay, wir gehen weiter den Prozess, wir versuchen als Mannschaft zusammenzuwachsen, wir machen uns eine schöne Zeit? Oder bist du dann auch einer, der sagt, naja gut, jetzt hat man gegen Iserlohn verloren, man möchte schon mit einem Sieg im Gepäck wieder zurückfahren? Wie wichtig jetzt in Prozenten oder in einer knappen kurzen Ansage siehst du jetzt dem nächsten Spiel entgegen?
Ich denke schon. Also ich kenne die Spieler, die neuen Spieler kenne ich natürlich noch nicht so gut, aber ich weiß, dass, und das weißt du als ehemaliger Profi auch, selbst wenn du Tischtennis gegen jemanden gespielt hast vor der Kabine, früher, da hast du gewinnen wollen. Da hast du ja nicht irgendwie gesagt so, naja, jetzt spiele ich mal und gucken wir mal, sondern da willst du gewinnen. Trainingsspiele will man gewinnen innerhalb des Teams und dann natürlich Trainingsspiele beziehungsweise Vorbereitungsspiele gegen den Gegner. Also ich denke schon, dass die Mannschaft sehr motiviert reingehen wird. Und du darfst ja den Effekt nicht vergessen. Du hast verloren. Das heißt, die Mannschaft hat nicht unbedingt alles richtig gemacht, richtig umgesetzt. Du willst natürlich als Spieler, willst du natürlich zeigen, Coach, ich lerne aus sowas, ich möchte das besser machen. Jetzt haben wir Videostudium gemacht über dieses Spiel. Jetzt will ich am Sonntag das Ganze deutlich besser umsetzen. Ich will dir zeigen, dass ich schnell lernen kann. Ich will dir zeigen, was für ein Spielertyp ich bin, auch wenn ich da im letzten Spiel nicht alles richtig gemacht habe. Und entsprechend glaube ich schon, dass die Mannschaft da so einen Motivationsschub auch bekommt. Du willst natürlich auch so ein Trainingslager mit einem positiven Gefühl dann auch abschließen. Das positive Gefühl ist natürlich das Gesamttrainingslager, die Trainingseinheiten und so weiter. Aber dann, wenn du sonntags dann noch ein Spiel machst gegen den österreichischen Meister, gegen den du ja auch noch in der Champions League spielst. Also du willst da natürlich auch eine Duftmarke setzen und zeigen, wir sind die Adler, so spielen wir Eishockey. Ne? Also ich denke, dass das ein ganz anderes Spiel nochmal wird. Duftmarken gegen Iserlohn muss man nicht groß setzen. Man weiß, wenn die Adler gegen Iserlohn spielen, dann sind die Adler Favorit in dem Spiel. Einfach, das ergibt einfach das Papier, wenn man sich die Mannschaften anschaut. Aber trotzdem, das ist ja das Gute, DL-Mannschaften können sich alle gegenseitig schlagen. Und das ist, das macht ja die DL so spannend. Also von daher muss ich sagen, ich denke, dass das ein gutes Spiel wird gegen Salzburg. Und vielleicht wird an der Aufstellung ein bisschen was gedreht. Zumindest McInnes hat ja nicht gespielt, Jumbo hat nicht gespielt. Also die werden natürlich auch ihre Einsätze bekommen. Dann wird man mal schauen.
Ich finde das immer ganz interessant, vor allem bei einer neuen Truppe, neuen Coaches. Da kann man wirklich so ein bisschen die Musikanlage als Stimmungsbarometer nehmen. Hätte die Mannschaft Iserlohn jetzt geschlagen, kommst du in die Kabine und relativ zügig bei einer neuen Truppe kristallisiert sich so ein Kabinen-DJ raus, einer, der musikaffin ist, der nimmt immer relativ zügig sein Handy und verbindet es mit den Lautsprecherboxen. Und gehst du als Sieger vom Eis, wird sofort ein Lied aufgelegt, die Jungs sind alle gut drauf, lachen, klatschen vielleicht ein bisschen mit, singen mit, ziehen sich schnell um, alles bei guter Musik und bei guter Stimmung. Jetzt verlierst du allerdings das erste Spiel. Dementsprechend bleibt die Musikanlage aus und dann guckst du dich mal um in der Kabine, wo viele, viele neue Spieler drin sitzen, aber auch viele neue Charaktere. So, und dann siehst du mal so ein bisschen, wie verarbeitet der eine das, wie verarbeitet der andere das. Ist einer innerhalb von 3 Minuten umgezogen und verlässt die Kabine und braucht erstmal Zeit für sich. Der nächste sucht vielleicht nochmal das Gespräch, analysiert ein bisschen was und dann gibt es ja auch noch den anderen, der zieht sich zwar auch schnell um, geht aber vor die Kabine und arbeitet sofort weiter, sprich an der Regeneration, setzt sich aufs Fahrrad, geht vielleicht eine Runde auslaufen, macht nochmal ein paar Liegestütze oder sucht den Kraftraum. Und dann weißt du ja auch sofort nach dem ersten Spiel, wenn du das verloren hast, kommt der Coach rein, wie ist seine Ansprache. Es gibt auch Coaches, die kommen nicht rein, die lassen das erstmal sacken und sprechen zur Mannschaft am nächsten Tag. Deswegen finde ich so einen Prozess in der frühen Phase der Saison, auch in der Vorbereitung, unglaublich wichtig, weil du dann jetzt mal siehst, wie reagieren Leute einfach. Und da hast du das eben gesagt, jetzt hinsichtlich 2 Tage frei, nächstes Spiel, eine Reaktion muss folgen. Und die erste Reaktion siehst du ja unmittelbar nach der Schlusssirene in der Kabine, wenn du dich umguckst, und dann eben jetzt auch 2 Tage später. Und das finde ich super interessant, wie die Coaches reagieren, wie die Coaches mit den Jungs sprechen. Nehmen sie sich mal einen einzeln zur Seite oder sprechen sie nur mit der Mannschaft? Gibt es Ansprachen nur bei der Videoanalyse oder werden Sachen auch einzeln am Video besprochen? Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Deswegen freue ich mich auf das nächste Spiel. Ich werde es am Live-Ticker verfolgen. Du hast mir gesagt, du bist auch nicht in Kitzbühel dabei, aber da werden wir haben uns verabredet für Anfang nächster Woche relativ zügig, dass wir das Ganze dann mal aufarbeiten, weil du hast es gesagt, man trifft Salzburg nochmal, und Jeff Ward hat immer gesagt, wir wollen eine Visitenkarte da lassen.
Ganz genau,
das war
ja
keine Duftmarke, sondern er hat gesagt, wir wollen eine Visitenkarte hinterlegen, und da bin ich echt gespannt, da freue ich mich auf das Spiel. Und dann auch, was du dazu zu sagen hast und vor allem, was du auch
mir
für
im Livestream
Stimmen,
an.
Im Livestream. Und natürlich auch, was du für Stimmen eingefangen hast, weil ich weiß, dein Telefon glüht ja dann immer heiß und du willst ja dann immer alles wissen, was im Hintergrund so passiert ist.
Ja, genau. Also wir werden das besprechen dann Anfang nächster Woche. Was ich noch ganz interessant fand beim Spiel gestern, also, oder das hat sich auch im Training schon gezeigt, Wolf und Plachter nicht mehr zusammen in einer Reihe. Man hat ja damit gerechnet, Leubel hat ja mit der Wolf-Plachter-Reihe ganz gut funktioniert, dass Leubel da reinkommt, oder ganz ursprünglich letzte Saison war geplant, dass Godet mit Wolf und Plachter zusammenspielt. Aber es sind ganz andere Reihen gewesen. Wie gesagt, im Training hat man das sehen können, was sich da anbahnt. Aber es waren ganz andere Reihen gewesen, die man vor der Saison, vor Trainingsstart möglicherweise gedacht hatte. Also nur ganz kurz, Wey, Fischbuch, Plachter, zum Beispiel Godet, Kühn, Hackel, Bennett, Schwarz, Leubel, Wolf. Leubel also auf der Außenposition auch, nicht in der Centerposition. Die vierte Reihe, ganz interessant, Eisenmenger in der Mitte, Jentsch und Hennicker in den Außen und Thiel als vierter Stürmer in der vierten Reihe, also die haben da rotiert. Also das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Das wird so wahrscheinlich nicht in Stein gemeißelt werden, aber es werden natürlich auch solche hier die Ansätze. Das ist auch das, was der Trainer jetzt auch analysiert, oder das Trainerteam. Was haben die Jungs uns gebracht? Was haben wir uns von denen versprochen in dieser Konstellation? Und was haben die uns gebracht im Spiel? Wo könnten wir vielleicht noch den einen oder anderen Wechsel machen? Also rein intern und so weiter. Also das ist natürlich eine sehr interessante Sache. Und bei den Verteidigerpärchen genauso, wenn man sich anschaut, Jocki Packer und Holzer zusammen in der Verteidiger, im Verteidigerpärchen 1. Und Jocki Packer hat da einen sehr, sehr guten, soliden Job gemacht. Das, was man sich von ihm erwartet, zum Beispiel, also diesen Allrounder, so ein bisschen wie ein Lehtivuori, war zu seinen besten Zeiten. Also da sind schon einige Erkenntnisse, die man gewinnen konnte aus diesen Spielen. Auch ein Thiel hat sich sehr gut präsentiert, fand ich. Also da waren einige, ich will jetzt gar nicht großartig Spieler rausheben, aber man hat viele gute, wenn man über gute Ansätze spricht, muss man die auch benennen. Was sind denn die guten Ansätze? Und da sieht man zum Beispiel, dass ein Chris Bennett pfeilschnell ist, wirklich dieser Godet-Reihe mit Kühnhackl zusammen sehr viel Geschwindigkeit gibt. Schwarz, Wolf, Leubel, das ist so eine typische dritte Reihe, die wirklich auch so funktionieren kann in Zukunft, genauso wie die vierte Reihe mit Eisenmenger, Hennicker und Jentsch. Also da muss ich sagen, da haben viele gute Sachen, hat man gesehen. Man hat auch gesehen, was die Trainer von diesen Reihen wollen, warum sie so zusammengestellt haben. Und da werden wir dann natürlich noch vieles analysieren und uns anschauen, weil da wird es natürlich auch leider Verletzungen geben, immer wieder während der Saison. Und dann ist man gezwungen, Reihen dann umzustellen. Und manchmal funktioniert eine Reihe vielleicht nicht mehr, man braucht einen neuen Impuls und so weiter. Christoph, du hast ja auch schon Zeiten gehabt, wo du wirklich mit manchen Spielern lange zusammengespielt hast und dann plötzlich nicht mehr. Ist das eine gute Sache, dass man auch einen neuen Impuls bekommt mal von anderen Spielern, dass man vielleicht wieder, sagen wir mal, nicht mehr ganz so eindimensional aufeinander abgestimmt ist?
Ja, man sagt ja nicht umsonst, neue Besen kerngut. Und aber wenn du wirklich Jungs hast, mit denen du in der Vergangenheit sehr gut zusammengespielt hast, alle im Team bleiben und es kommt ein neuer Coach oder meinetwegen auch der alte Coach, würfelt die dann mal auseinander. Du bist am Anfang etwas verdutzt und guckst dich eigentlich, du guckst dich an. Ich hatte das mit McGowan und Mitchell, wo wir sagten, Mensch, wir haben uns alle angeguckt und haben gesagt, Mensch, wir vermissen uns ja gegenseitig, aber du musst dein Spiel umstellen und es fördert eigentlich das gesamte Team. Also ich fand das wirklich im Nachgang positiv. Ja, wie du sagst, weil du dann aufhörst, so ein bisschen eindimensional zu denken. Ich wusste, was die anderen beiden machen, die wussten, was ich mache. Wir waren da sehr gut aufeinander eingespielt. Aber du konntest ja in dem Sinne, das war damals Harry Kreis, der uns auseinandergenommen hat und mit anderen Jungs zusammengestellt hat, das befruchtet sich ja auch alles gegenseitig. Die anderen Jungs waren super happy, weil die gesagt haben, oh wow, jetzt bist du bei uns in der Reihe und das ist ja mega. Und ich habe auch gesagt, ich habe dich ja sonst beobachtet, nur das ist ja echt klasse, wenn ich dich über außen schicke, beziehungsweise wenn du dann nochmal zurückguckst und mich wieder findest, das waren einfach super Sachen. Das Gute ist ja dann aus Trainersicht, wenn er mal das Gefühl hat, okay, es funktioniert doch nicht so ganz, ich habe mir das jetzt ein paar Wochen angeschaut, dann kann er ja immer wieder reagieren. Das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist oder wo du dich für ein paar Wochen wirklich festlegen musst und nicht variabel bist. Also dementsprechend war es dann unter Harry Kreis bei uns auch so, es lief mal eine Zeit lang nicht und dann hat der Harry auch gesagt, you know what, boys, I put you back together. So, und dann waren wir wieder zusammen, dann saßen wir wieder da und haben uns gefreut und wussten auch, dass das dann wieder funktioniert. Aber du sprichst es an, es gibt Verletzungen, es gibt Momente, wo einfach andere Sachen nicht funktionieren und dann musst du reagieren. Und das ist der Sport, das ist sehr, sehr schnelllebig und ein guter Eishockeyspieler ist der mit anderen guten Spielern auch zusammenspielen kann. Beziehungsweise, das fand ich sehr interessant, das war tatsächlich ein portugiesischer Fußballer. Luis Figo hat mal gesagt, ein guter Spieler ist der seine Mitspieler besser macht. Und wenn du ein guter Eishockeyspieler bist und auch noch das Auge für deinen Nebenmann hast und den richtig gut einsetzen kannst, den mitnimmst und letztendlich der Mannschaft zum Gewinnen verhilfst, dann machst du doch alles richtig, ob jetzt aus Trainersicht oder aus Sicht eines Spielers.
Definitiv. Ich muss nur noch mal ganz kurz, mich wundert es, dass du nichts gesagt hast, weil ich natürlich als allererstes, als ich Spieler erwähnt habe, positiv habe ich gesagt, Jokke Pekka, der finnische Verteidiger. Das ist mir jetzt durch den Kopf nochmal gegangen. Ich wollte natürlich nicht wieder sagen, naja, die Finnen wieder, sie waren die Besten, sondern natürlich, ein Murray kennt man. Murray weiß man, der kann 30 Minuten pro Spiel spielen, hat er in Wolfsburg ja gemacht in den Playoffs, im Schnitt 30 Minuten runtergerobbt. Also nur, ich habe jetzt nur mal 2-3 Mal da rausgenommen aus dem Team. Da war halt jetzt der Finne seltsamerweise dabei.
Ich reagiere gar nicht mehr. Ich hoffe, dass es dann irgendwann mal ausläuft. Weil wenn ich dich immer wieder darauf anspreche, wird das so ein Running Gag. Deswegen lasse ich das mal unkommentiert und hoffe, dass es irgendwann verstummt. Ich kann die Namen eh nicht so aussprechen wie du. Dementsprechend halte ich mich da sehr, sehr gerne zurück.
Gilmour und Gilden haben auch noch gut gespielt. So, jetzt haben wir es. Also jetzt haben wir auch die anderen noch mit ins Boot geholt. Ja, Christoph, wir machen das natürlich so künftig in unserem Podcast wieder, wenn die Saison beginnt, machen wir wieder die drei Drittel wie gewohnt. Jetzt momentan sind wir auch noch im Trainingslager praktisch. Wir sind auch noch dabei in der Saisonvorbereitung und deswegen machen wir unseren Podcast nicht in diesen drei Dritteln, Warm-up drei Drittel und dann noch eine Overtime, sondern wir machen es momentan ein bisschen anders als gewohnt.
Ja, quasi machen wir das aktuell so ein bisschen im Pond-Hockey-Style. Also auf dem zugefrorenen See mit kleinen Toren 3 gegen 3. Nicht mit richtig strukturiert und keine drei Drittel.
Genau, ganz genau. Frei ohne jegliches Spielsystem.
Perfekt. Nee, dann freue ich mich, Anti. Wir unterhalten uns nach dem Wochenende. Mal gucken, ob die Adler eine gute Visitenkarte da lassen, wenn sie gegen Salzburg spielen und vor allem, wie dann die Reaktion war. Und dementsprechend, Anti, reagieren wir auch.
So ist es. Dann allen viel Spaß, schönes Wochenende und wir hören uns in ein paar Tagen.